Herzlich willkommen zum Mitteldeutschen Forum, eine Gemeinschaftsveranstaltung von Figaro und der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig, in einem hinreißenden Gebäude in der Leipziger Tauchnitzstraße untergebracht und mit hehren Zielen, nämlich die Wissenschaftslandschaft in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zu befördern und den interdisziplinären Diskurs. Das ist nicht wenig, wenn es gelingt. Nach den Gedenkveranstaltungen zum 20-Jährigen der Friedlichen Revolution, vor einem Mammut-Geburtstagsjahr 2010, 20 Jahre Deutsche Einheit. Ich nehme an, da wird es einigen Überdruss geben, denn es wird sehr, sehr viel angeboten werden. Und vor dem Hintergrund des 600-jährigen Bestehens der Universität Leipzig fragen wir nach dem Umgang der Gesellschaft mit Intellektuellen. Wir sprechen über Wissenschaftler nach der Wende. Herzlich willkommen, sage ich, Matthias Midell, Professor am Institut für Kulturwissenschaften der Universität Leipzig. Ich freue mich, dass Sie da sind. Ich freue mich auf Wolfgang Schluchter, Soziologe an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, 1991 Gründungsdirektor der Institute für Soziologie und politische Wissenschaft an der Universität Leipzig. Per Pasternak, herzlich willkommen, Forschungsdirektor am Institut für Hochschulforschung an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Er sollte alle verfügbaren Daten zur Hochschulforschung kennen und auch vermitteln. Und ich freue mich auf den Hausherr und den Gastgeber Pirmin Stegler-Weithofer, Präsident der Sächsischen Akademie der Wissenschaften, Professor für theoretische Philosophie an der Uni Leipzig und auch, wie Herr Schluchter, Gründungsprofessor des Instituts für Philosophie. Herzlich willkommen, meine Herren. Universität Leipzig zum 600. Geburtstag. Am Gebäude kann man sehen, das Leben ist eine Baustelle. Es wird sicherlich trotzdem ganz, ganz toll, dieses neue Gebäude. Und weniger schön ist dann eine neue Hitparade, ein Ranking der eingeworbenen Drittmittel. Da findet sich die Universität Leipzig, sie kann so alt sein, wie sie ist, auf Platz 40 von 40 verglichenen Universitäten. Herr Stegler-Weithofer, ist das eine Spätfolge einer missglückten Abwicklung?
Es ist eine Spätfolge der Abwicklung, aber ob es eine Spätfolge einer missglückten Abwicklung ist, das ist offen. Es ist natürlich eine Folge der Tatsache, dass nach den Neugründungen der Institute es einige Zeit braucht, bis man konkurrenzfähig ist mit den etablierten und damit natürlich eingeführten und entsprechend mit einer Tradition versehenen, aber auch mit Kooperationsmöglichkeiten versehenen westdeutschen Universitäten. Ich glaube, man hat die Geschwindigkeit, mit der man eine wissenschaftliche Infrastruktur neu aufbauen kann. Und es wurde ja neu aufgebaut, es wurde ja nicht überführt, unterschätzt. Es geht nicht so schnell, wie wenn man Eisenbahnschienen baut, wo man die Züge dann fahren lassen kann, sondern man braucht ziemlich lang. Und das ist deswegen so wichtig, weil wenn wir zum Beispiel die Exzellenzinitiative anschauen, wir haben in Ostdeutschland höchstens 2,5% der Mittel bekommen. Man könnte fast sagen, die Exzellenzinitiative war ein Unternehmen, das man von vornherein hätte so bezeichnen können, ein Unternehmen des Aufbau West.
Gibt es da Widerspruch, ja. Herr Schluchter?
Also zunächst wollte ich sagen, es ist ja nicht alles abgewickelt worden, sondern es sind abgewickelt worden bestimmte Bereiche, von denen gesagt worden ist, sie seien vom Inhalt her politiknah, also Rechtswissenschaft, Wirtschaftswissenschaft, ähnliche Wissenschaften, die in der Tradition des Marxismus-Leninismus sich entwickelt hatten und mit den westlichen Vorstellungen von Rechtswissenschaft, Wirtschaftswissenschaft, Sozialwissenschaft wenig gemein hatten. Also man kann nicht sagen, alles ist abgewickelt worden, es sind viele Bereiche bestehen geblieben. Natürlich gab es diese Berufungsverfahren für jeden Einzelnen, aber es wurde ein Großteil der Einrichtungen wurde überführt und nicht abgewickelt. Das ist der erste Punkt. Der zweite wichtige Punkt jetzt für die Exzellenzinitiative ist dieser. Schauen Sie, wenn Sie in die Westländer schauen, es gibt ganze bekannte Westländer, die waren erfolglos in der Exzellenzinitiative. Es ist nicht so, dass dies ein Ost-West-Problem wäre. Es ist ein Problem zwischen verschiedenen, strukturell unterschiedlich dastehenden Einrichtungen.
Dann ist es ein Nord-Süd-Problem.
Es ist ein Nord-Süd-Problem, mindestens genauso wie ein Ost-West-Problem. Und der entscheidende Punkt ist der, es konzentriert sich im Süden, weil natürlich Baden-Württemberg und Bayern seit langer, langer Zeit eine Hochschulpolitik verfolgen, die sehr stark darauf ausgerichtet ist, diese Einrichtungen strukturell zu stützen. Und damit kriegen sie auch die besseren Leute. Und damit ergibt sich ein Matthäus-Effekt, wenn Sie so wollen, nicht? Also wer hat, dem wird gegeben. Und die Exzellenzinitiative ist natürlich ein Instrument, die den Matthäus-Effekt stärkt.
Das war ja genau die These, dass man das hätte vorher wissen können, also hat man denen gegeben, denen man es geben wollte.
Nein, das ist nicht richtig. Man hat es nicht denen gegeben, denen man geben wollte, sondern man hat in einem wirklich sehr offenen Konkurrenzverfahren es denen gegeben, von denen die Bewertungseinrichtungen, sind ja fast lauter Ausländer gewesen, die das getan haben, das waren gar keine Inländer, von denen man gesagt hat, die sind die leistungsstärksten im deutschen Wissenschaftssystem. Und die Verteilung ist nicht regional. Sie ist nach starken Einrichtungen. Und die sind halt in Gottes Namen nun im Augenblick im Süden und nicht anderswo. Weder im Osten noch im Norden noch sonst wo. Sie sind halt im Süden.
Wir müssen ja auch nicht weinen und nicht lachen. Wir können ja analysieren. Und man kann natürlich glauben, Herr Steckeler-Weithofer, dass die Zeit noch nicht gereicht hat, da etwas Exzellenzwürdiges aufzubauen. Und dann, Herr Pastanak, kommen Sie und ich frage Sie, ja, ist es denn da nur noch eine Frage der Zeit? Geben wir uns noch 10 ruhige Jahre oder 15 ruhige Jahre, dann klappt das schon mit dem Anschluss an die Weltspitze. Gibt es dafür Zeichen?
Also ich verstehe die Frage und man könnte so denken. Ich sehe die Zeichen nicht, und zwar in zweierlei Hinsicht nicht. Zum einen hat man bei der Exzellenzinitiative, um daran anzuknüpfen, gesagt, dass die Kriterien der Auswahl von vornherein so waren, dass sie von den ostdeutschen wie auch einem Großteil der nordwestdeutschen Universitäten gar nicht erfüllt werden konnten, was fachliche Profilierung, Breite des interdisziplinären Profils und Größe betrifft, dass von vornherein für viele Universitäten das ausgeschlossen war, dort erfolgreich sich an dem Wettbewerb zu beteiligen. Deswegen, um dieser Kritik auch ein wenig den Boden zu entziehen, hat es in den letzten 2-3 Jahren eine Reihe von anderen Wettbewerben gegeben, die natürlich finanziell weit geringer ausgestattet waren, aber die genau auf diese Kritik zu reagieren versuchten und Entwicklungsstrategien für kleine und mittlere Hochschulen zum Beispiel, besonders gute solcher Strategien auszuzeichnen oder besonders gute Gleichstellungskonzepte oder besonders gute Lehrkonzepte. Und in all diesen Wettbewerben, in denen man hätte annehmen können, dass das nun genau die Wettbewerbe sind, wo die ostdeutschen Hochschulen besonders gut punkten können, ja, weil dort andere Kriterien gelten und Kriterien, wo man im ersten Zugriff denken könnte, dass es für die ostdeutschen Hochschulen besonders geeignet ist. In all diesen Wettbewerben haben die ostdeutschen Hochschulen maximal durchschnittlich, häufig unterdurchschnittlich abgeschnitten. Insofern sehe ich da jetzt erstmal kein Signal und ich sehe auch kein Signal in Bezug auf die auf eine Normalisierung von Aufwärtsentwicklung von Daten, etwa bei der Drittmitteleinwerbung bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Also insofern würde ich meinen, wir sind jetzt schon 20 Jahre nach der Friedlichen Revolution, 10 Jahre nachdem man sagen kann, die ostdeutsche Wissenschaft existiert in konsolidierten Strukturen, wenn auch mit permanent neuen Studienreformen, aber das gehört zu konsolidierten Strukturen in Deutschland auch dazu. Und wenn man davon ausgeht, dann kann man sagen, wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir tatsächlich ein Resümee ziehen können und müssen sagen, das, was Abwicklung genannt wird, da kann man nun wie Herr Schluchter den juristischen Abwicklungsbegriff nennen, das ist der Vorgang vom Dezember 1990, oder man kann sozusagen das alltagsweltliche Verständnis von Abwicklung, wo ja alles drunter gefasst wird, was in irgendeiner Weise Schließung von bestehenden Strukturen und gegebenenfalls Neuaufbau auf den Trümmern des Geschlossenen bezeichnet. Das Interessante an dem Begriff Abwicklung ist ja, dass er aus dem Hochschulbereich kam, aber dann zum Synonym für alles Mögliche wurde, was sich dann in den 90er Jahren in Ostdeutschland abgespielt hat. Wenn wir diesen Vorgang jetzt in dieser alltagssprachlichen Bedeutung nehmen, dann denke ich, dass wir da Abwicklungsbilanzen jetzt durchaus ziehen können. Das ist schon jetzt der Punkt, da brauchen wir nicht weitere 10 Jahre warten.
Also inhaltlich nicht besonders glänzend, das Resümee. Und schade eigentlich, Matthias Middell, dass es keine Wettbewerbe gibt zu schönsten Universitätsgebäuden oder bester Universitätstechnik. Denn da würden ja die Standorte in den sogenannten neuen Ländern wunderbar abschneiden.
Doch, das gibt's. Also das ist in den, Entschuldigung, wenn ich dazwischen rede.
Dann haben Sie das nicht mitbewertet, Herr Pastanak.
Doch, na klar, aber ich kann ja hier nur einige wenige Daten Ihnen erzählen oder darauf Bezug nehmen. Nein, also die Ausstattung der ostdeutschen Hochschulen wird immer in den Rankings zu Studium und Lehre miterfragt. Und dort sind die ostdeutschen Hochschulen immer an der Spitze. Also das wird sozusagen, das wird von denjenigen, die davon profitieren, wesentlich die Studierenden, immer gewürdigt. Völlig zu Recht.
Vielen Dank. Ja, ich habe doch nichts anderes unterstellt und behauptet und jetzt sagen Sie, es stimmt sogar.
Genau.
Vielen Dank. Matthias Middell, ich wollte eher auf die Frage kommen, wenn es an den äußeren Gegebenheiten und an der Umgebung nicht liegt, dann liegt es ja scheinbar am Personal, dass man im Mittelfeld herumkraucht.
Also zunächst mal erkennt man an dieser oft gelobten Infrastruktur, da scheint ja große Einigkeit zu herrschen, dass es kein Geldmangel gibt. Ist,
wir geben der, gern das Resultat, Geld für Beton aus und für Holz und für Glas.
Der das Resultat mit sich bringt. Ich würde gerne ein bisschen differenzieren. Erstens, Herr Schluchter, der Matthäus-Effekt sagt natürlich, dass in der Exzellenzinitiative Dinge bewertet worden sind, die in den 90er Jahren erfolgreich gelaufen sind, als Voraussetzungen für den Erfolg 2006, 2007. Das war sehr knapp nach einem massiven strukturellen und personellen Umbau. Insofern hat Pürmin-Schlegler-Waldhofer sicher recht, dass es zu früh war, um diese Voraussetzungen für einen Erfolg in der Exzellenzinitiative zu schaffen. Ich würde trotzdem sagen, zweiter Punkt ist, wir machen im Moment die dritte Studienreform. Wir sind aus einem sehr strukturierten Studium in ein sehr unstrukturiertes Studium übergegangen, mit großer Begeisterung vieler Beteiligter an dieser Unstrukturiertheit, mit manch warnender Stimme von außen, dass dabei was verloren gehen könnte, etwa Einhaltung von Regelstudienzeiten. Dann haben wir sagen, eine nächste Runde gehabt mit der, Klammer auf wieder, Klammer zu, Entdeckung, dass strukturiertes Studium gar nicht so verkehrt ist. Jedenfalls, wenn es darum geht, die Anforderungen der Gesellschaft an rechtzeitige Ausbildung vor dem Eintritt des Rentenalters zu erreichen. Und jetzt sind wir schon wieder dabei zu diskutieren, dass die Übertragung sagen, dieser Idee von strukturierten Studiengängen leider in die Hände von Übereifrigen gefallen ist. Deshalb muss die Reform der Reform eingeführt werden. Das hat jedenfalls hier an der Universität Leipzig massiv Energien gebunden, um nicht zu sagen Monate und Tonnen von Papier, wo man sich hätte sicher auch mit anderen Fragen beschäftigen können. Dritter Punkt, der eine Rolle spielt, ist, das Fehlen einer Kooperationskultur. Die Exzellenzinitiative bewertet ja nicht die Exzellenz von Einzelforschung, sondern die Fähigkeit von Wissenschaftlern in einer Institution zusammenzuarbeiten. Disziplinär, interdisziplinär, wie immer man das will. Die ostdeutschen Hochschulen haben offenkundig ein massives Problem, diese Kooperationskultur aus Tradition herzuleiten. Also entweder reden wir über große Vergangenheit um 1900 oder um 1800, das ist aber nicht direkt anschlussfähig, oder wir reden über sehr kurze Traditionen von maximal 10 Jahren, denn weiter zurückreichen dürfen Traditionen nicht. Das hat offenkundig Schulenbildungen unterbrochen. Man könnte sagen, es ist ein zusammengewürfelter Haufen von möglicherweise guten oder nicht so guten Wissenschaftlern. Wahrscheinlich dieselbe Komposition wie an anderen Hochschulen auch, nur sie sind nicht so kooperationsfähig, dass sie in diesen Wettbewerben erfolgreich sind. Letzter Punkt, das massive Fehlen strategischer Ausrichtung auf diese Wettbewerbe, sowohl in der Landespolitik als auch in der Universitätspolitik. Die ostdeutschen Hochschulen haben gar nicht begriffen, wäre meine These, wie dramatisch die Exzellenzinitiative die deutsche Forschungslandschaft umpflügt. Sonst hätten sie wahrscheinlich viel mehr Energie in ihre Beiträge zu diesem Wettbewerb gesteckt. Das haben Hochschulen in Bayern, in Baden-Württemberg, möglicherweise auch angetrieben von ihren Landesregierungen, früher erkannt. Jetzt sieht es so aus, als ist der Zug gefahren und als würden die, denen gegeben worden ist, nochmal belohnt dafür, dass ihnen gegeben worden ist. Insofern ist eine strategische Chance auch einfach vorbei. Da wird man nicht mehr sehr viel reparieren können, würde ich skeptisch sagen.
Es wundert mich ja ein bisschen schon, dass der Historiker dann ausgerechnet sich so gedanklich in der Gegenwart mit Blick auf die Zukunft auffällt. Aber Herr Midell hat mir schon in einem Vorgespräch gesagt, dass er jetzt nicht unbedingt die Fehlerdiskussion der letzten 18 Jahre nochmal rekapitulieren möchte. Ich erwarte trotzdem, Herr Schluchter, vielleicht möchten Sie es ja, dass irgendjemand auch bemerkt, dass es ja auch kein Wunder ist, dass es alles ein bisschen gehakt hat, weil mir einer durchaus kompetenteste Leute rausgekantet hat und Mittelmaß möglicherweise aus der Richtung Westen an die Hochschule gelockt hat. Widersprechen Sie mir heftig oder sagen Sie mir, es hat wirklich da beschämende Fälle gegeben?
Sie meinen jetzt die Zeit nach der...
Nach 1990, ja, die verlorene Generation, von der immer wieder die Rede ist.
Also es ist zweifellos so gewesen, ich hatte das in den Bereichen, die jetzt im technischen Sinne abgewickelt worden sind, die ostdeutschen Bewerber kaum Chancen hatten. Das hat zur Verwestlichung dieses Lehrkörpers geführt, in den Rechtswissenschaften, in der Ökonomie und in den Sozialwissenschaften. Das ist gar keine Frage und da sind vielleicht auch der ein oder andere ist da zum Zuge gekommen, der im Westen geringere Chancen gehabt hätte. So formuliere ich das mal vorsichtig. Aber es gibt viele Bereiche, wo in der Tat die alten Professoren übernommen worden sind, übergeleitet worden sind, in immer klar formulierten Verfahren, aber doch dann außerhalb sozusagen der Westkonkurrenz. Und man kann die Bereiche, glaube ich, ganz gut danach unterscheiden, welche Verfahren angewandt worden sind. Dort, wo das sinnvollerweise geschehen ist unter dem Gesichtspunkt, ist jemand, der bisher sich bewährt hat, berufbar oder ist er nicht berufbar und dann ist er berufen worden und den Bereichen, wo eben abgewickelt worden ist, dass einfach die Personalkontinuität in den nicht abgewickelten Bereichen sehr viel höher ist als in den abgewickelten Bereichen. Das ist, glaube ich, ein empirischer Befund, über den kann man wenig streiten. Ich möchte aber jetzt noch mal zurückkommen auf das, was Herr Midell gesagt hat. Zunächst einmal, glaube ich, muss man differenzieren, wenn man über die Exzellenzinitiative spricht, um welche Komponente dieser Initiative es sich handelt. Es gibt drei Säulen in dieser Exzellenzinitiative.
Das ist jetzt die abschließende Bemerkung zur Exzellenzinitiative, die nicht das eigentliche Thema dieser Runde
Doch,
ist.
Doch, es ist ganz wichtig, sich das klar zu machen, denn es gibt die Komponente Graduiertenschulen und da sehe ich überhaupt nicht, warum ostdeutsche Universitäten nicht konkurrenzfähig sein sollten in Graduiertenschulen. Das zweite sind die Cluster, da hat Herr Midell recht. Die setzen auch voraus eine Infrastruktur außerhalb der Universität mit außeruniversitären Forschungseinrichtungen, über die Kooperationen möglich sind. Und das Dritte sind die sogenannten Zukunftskonzepte. Aber lassen Sie mich noch ein weiteres betonen. Warum messen Sie Exzellenz ausschließlich an diesen Forschungsindikatoren? Die Universität hat auch eine Funktion in der Lehre. Und die ist überhaupt nicht bewertet worden. Es kann ja sehr gute Universitäten, gerade in Ostdeutschland, geben, die in der Lehre sehr viel besser sind als im Westen. Immer orientieren wir uns an diesen Indikatoren, Drittmitteleinwerbungen und ähnliches mehr, die sowieso hochproblematisch sind und bewerten sozusagen den Stand einer Einrichtung ausschließlich unter diesem Gesichtspunkt. Was haben wir für ein Problem in der Universität? Wir orientieren uns immer ständig nur an den Forschungsleistungen, aber nehmen nie in den Blick die unerhört wichtigen Lehrleistungen. Es ist doch wichtig, was aus den jungen Menschen wird, welche Ausbildung sie bekommen, ob das eine fachlich angemessene Ausbildung ist, ob es eine Ausbildung ist, in der sie auch so etwas wie Charakterbildung lernen, wo sie wirklich gebildet werden. Das fällt völlig unter den Tisch.
Herr Schluchter, geben Sie mir bitte eine Chance. Lassen Sie uns vielleicht gegen Ende dieser Runde noch einmal auf Zukunftsvisionen für eine Hochschule von morgen kommen. Jetzt möchte ich erst mal wissen, denn das ist auch unsere Überschrift und ich finde das wirklich spannend. Was ist denn passiert mit Wissenschaftlern nach der Wende, die abgewickelt worden sind? Was ist denn, Herr Midell, wo halten die sich denn heute auf? Wo findet man die? Wo findet man die Meinung? Wo hört man oder liest man was?
Also man muss, glaube ich, ein bisschen unterscheiden zwischen der Generation, die bereits berufen war, und die aufgrund einer sehr spezifischen Generationenabfolge in der DDR, weil sie wesentlich Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre berufen worden sind, in der Regel normalerweise emeritiert worden wären Mitte der 90er Jahre. Mit dieser Generation ist zum Teil ganz ungerecht, aber zum größten Teil in sozialen Dimensionen noch einigermaßen fair umgegangen worden. Und Vorruhestandsregelung und all das. Der Punkt ist, diese Generation hat eine Art zweite Wissenschaftskultur etabliert, außerhalb der Hochschulen, die wenig mit dem, was in den Hochschulen passiert, kommuniziert und andersrum. Die Generation dahinter, die längere Zeit schon promoviert waren, aber vor allen Dingen die habilitiert waren oder den Dr. SC in der DDR-Terminologie hatten. Diese Generation ist die eigentliche Lost Generation. Wenn man darüber spricht, das sind die damals über 40-Jährigen, die faktisch der Berufungsnachwuchs gewesen wären. Und die sind komplett aus dem System ausgeschieden worden. Entweder indem man ihnen noch ein halbes Jahr Stipendium nach Italien gegeben hat oder indem man sie gleich entlassen hat. Da ist der Kontinuitätsbruch in der Wissenschaftskultur, der zum Traditionsabbruch auch geführt hat. Während man damals gesagt hat, also Leute, die deutlich jünger als 30 sind, die sind offenkundig noch belehrbar, denen geben wir eine Entwicklungschance. Und von denen haben sich dann einige, sagen über Postdoc-Stellen, auch außerhalb des ostdeutschen Wissenschaftssystems durchgehangelt. Das ist sozusagen das eine Problem. Wenn Sie erlauben, würde ich gerne noch mal auf diese Promotionsgeschichte eingehen. Die Leipziger Universität hat 1986 eine Institution für strukturierte Doktorandenausbildung entwickelt. Die ist natürlich 1990 als allererste Institution beseitigt worden. Dann haben wir 1996 das wieder aufgebaut. Gegen den massiven Widerstand derer, die inzwischen aus den alten Bundesländern hierher kamen und sagten, also Doktoranden bildet man individuell aus. Auch ich war immer nur in Betreuung meines Doktorvaters, meiner Doktormutter.
Ich sage immer ambulant.
Okay. Heißt, wir haben
nicht
jetzt
stationär.
Wir haben jetzt 13 Jahre Erfahrung mit strukturierten Doktorandenausbildungen. Und als ich letztens den Ex-Präsident der Hochschulrektorenkonferenz, Herrn Landfried, traf, erzählte er ganz freudestrahlend, dass man jetzt in Kaiserslautern ein Experiment mit sowas gestartet hätte. Und als ich ihm sagte, ja, machen wir in Leipzig schon eine Weile, sagte er, ist ja nicht möglich, in den neuen Bundesländern etwas, was Dingen vorangeht, die wir da gerade erfinden. Das heißt, wir haben auch ein massives Wahrnehmungsproblem mit Innovationen, die hier passiert sind, ob nun in den 80er oder in den 90er Jahren. Und wenn es hilft, durch Radioverbreitung davon zu künden, hilft es ja vielleicht auch.
Ich denke, dass wir natürlich immer nicht nur auf die Personen achten müssen. Die Personen haben natürlich mit persönlichem Leid diesen ganzen Umbau getragen. Es gibt einige von denen, die sich in intellektuellen und wissenschaftlichen Zirkeln, es gibt ganz viele Vereine in Ostdeutschland, die zum Wissenschaftsbereich sich konstituiert haben.
Darf ich ganz kurz die Geschichte bei Ihnen abfragen, 1992 bei Tschibo? Erzählen Sie es ganz kurz.
Sehr eindrucksvoll. Ja, ich meine, ich war 2 Tage in Leipzig, bin 1992 hier berufen worden, gehe in eine Filiale von Tschibo und ich treffe einen Menschen, den ich nicht kannte, der auf mich zugeht und sagt, ach, Sie sind der, der mir meine Professur wegnimmt. Natürlich hat mich das getroffen. Wir sind dann später Freunde und Kollegen geworden, allerdings ein halbes Jahr später durfte er nicht mehr lehren. Ich wurde gezwungen, von der Universitätsleitung ihm den Brief zu übergeben, obwohl er von der Universität hochgeschätzt wurde. Die Universität, der Rektor, hat dann auch seinen Geburtstag gefeiert. Das sind persönliche Schicksale. Ein weiterer Kollege war ähnlich. Ich denke, man soll daran erinnern. Man soll auch gleichzeitig, und das hat Herr Midell sehr schön gesagt, es ist nicht nur eine Frage der Ersetzung der einzelnen Personen. Es ist der Institutionenabbruch, der Kooperativitätsabbruch, der Kooperationsabbruch, der durch die sogenannte Abwicklung jetzt kurz für alles, was passiert ist, es sind ja auch die Naturwissenschaften entsprechend zwar nicht abgewickelt worden, aber es gab einen massiven Austausch von Personen. Und daran natürlich laborieren wir noch heute. Wir haben hier ganz klar noch heute Folgen dieser Geschichte. Und ich glaube, das ist allen klar. Und ich glaube, nicht nur die Universität, sondern auch die Gesellschaft, also auch die Frage der Entwicklung der Gesellschaft, hängt ja mittelbar von den Universitäten ab. Ich denke, dass es auch mal nötig ist zu sagen, der Umgang der Gesellschaft mit den Wissenschaftlern, mit den Intellektuellen, ist der Umgang der Gesellschaft mit sich selber.
Und da schluckt er das, was Herr Midell angedeutet hat, dass Ideen, wenn sie aus dem Osten kommen, nicht besonders ernst genommen wurden, gefeiert wurden, wenn sie aus dem Westen kamen, auch wenn sie sozusagen verspätet dort gedacht wurden. Manchmal muss der Kühlschrank 3 bis 5 Mal erfunden werden. Dann deutet das ja darauf hin, dass es im Wissenschaftsbetrieb so gelaufen ist wie in vielen gesellschaftlichen Bereichen und dass möglicherweise auch im Wissenschaftsbetrieb die dann gesamtdeutsche Gesellschaft an Reformen gehindert wurde, weil das westdeutsche Modell 1:1 übertragen wurde, ohne zu fragen, könnte man bei dieser Gelegenheit das eine oder andere modifizieren.
Also ein gutes Beispiel ist in der Tat das Forschungsstudium und das nicht vorhandene gestaltete Doktorandenstudium in Westdeutschland. Wir hatten dies nicht. Das war in dem Modell nicht vorgesehen, im westdeutschen Modell. Und es ging mit der ostdeutschen Universität sozusagen unter. Wurde dann neu wieder erfunden. Nicht zuletzt auch durch die DFG, die dann Graduiertenkollegs eingerichtet hat.
Den Gedanken,
dass es auch in der dritten Phase der Ausbildung noch so etwas geben müsse wie eine Struktur, die nicht nur in der persönlichen Beziehung zwischen Professor und Doktorand besteht, sondern darüber hinaus reicht, das ist erst dann wieder eingedrungen und wurde dann unter westlichen Vorzeichen sozusagen zum Reformelement. Und heute ist völlig klar, dass die Doktorandenphase eine wichtige Phase in den gestuften Ausbildungsstudiengängen ist. Lassen Sie mich noch eine Bemerkung machen zu dem, was Herr Midell gesagt hat. Dem stimme ich vollkommen zu, Herr Midell. Aber die 40-Jährigen, das betrifft nicht nur die Universitäten, die Wissenschaft, das betrifft die gesamte Generation, auch außerhalb der Hochschulen. Das ist die durch den Umbruch beschädigte Generation, die ihre Lebensläufe nicht mehr so weiterentwickeln konnten, wie sie angelegt hatten, aber auch keine hinreichende Chance mehr hatten, sie neu zu strukturieren.
Das ist richtig, ja. Na, da bin ich nicht ganz sicher. Also da gibt es, glaube ich, einen Unterschied zwischen Wissenschaften und außerwissenschaftlichen Bereichen. Wenn wir hier mal auf der Ebene derjenigen, die in irgendeiner Weise an der Erzeugung von gesellschaftlichen Entscheidungen beteiligt sind, uns anschauen, dann hat der mittlere Parteiapparat der DDR, der hat seinen Weg in die Parlamente gefunden, also diese mittlere Generation, ja, hat den Weg in die Parlamente gefunden. Diejenigen, die in der DDR in der zweiten Reihe der Wirtschaftsführung tätig waren, sind Geschäftsführer von Unternehmen geworden und haben etwas erlernt, wozu man offensichtlich kein BWL-Studium braucht, nämlich kapitalistisch wirtschaften. Die Wissenschaftler, die jüngeren Wissenschaftler, diese mittlere Generation, die war existenziell davon betroffen, dass ihnen ihre kompletten Netzwerke, was ja in der Wissenschaft so extrem wichtig ist, in der Wirtschaft, in der Politik kann man so etwas relativ schnell auch wieder aufbauen. In der Wissenschaft ist es so extrem wichtig, dass man Bezüge zur vorangegangenen Generation hat, von dort protegiert wird, in Autorennetzwerke, in Zeitschriften, in Stipendiengeschichten und so weiter hineingebracht wird, hineingelenkt wird, empfohlen wird und so weiter. Und dies ist sozusagen über Nacht weggefallen. Das ist ein großes Problem gewesen für diese Generation, dass ja selbst wenn die individuell hochleistungsfähig waren, sozusagen diese Rahmenbedingungen, mit denen erst diese Leistungsfähigkeit sich entfalten kann, dass die ihnen plötzlich wegfiel und nur im ganz ausnahmsweise durch neue akademische Mentoren aufgefangen wurde. Das gab es natürlich auch, dass neu gekommene Professorinnen diese Rolle dann übernommen haben.
Ich will einen Gedanken ergänzen. Also wir haben natürlich eine massive Akademisierung des Versicherungswesens etwa gehabt aus dieser Generation. Ja. Die sind in andere Bereiche durchaus erfolgreich übergegangen. Das Problem ist, dass es nicht nur um eine Messung von individueller Leistungsfähigkeit geht und nicht nur um die Frage von sozialer Gerechtigkeit, sondern es geht primär um die Frage, dass diese Generation in allen Wissenschaftssystemen die Träger von Paradigmen, die Trägerschaft von Paradigmen hat. Ja, also nach einer ersten akademischen Qualifikation entwickelt diese Generation möglicherweise Ideen, wie man es anders machen könnte als die vorhergehende akademische Generation. Es kommt vor, ja, also wie zynisch wir auch immer sagen, über die Innovativität von Wissenschaftssystemen reden. Wenn man diese ganze Generation ausschaltet, bricht man ganz bewusst Traditionen bei der Weiterentwicklung von Paradigmen ab. Das war ja auch so gewollt. Das war ja das Anliegen. Und führt sozusagen dieselbe Generation mit anderen Paradigmen ein. Das hat einigermaßen funktioniert, führt aber nun dazu, dass die Gesellschaft mit diesem akademischen System nur noch bedingt spricht, weil sie sich in diesen Paradigmen zum Teil nicht repräsentiert fühlt. Das scheint mir das zentrale Dilemma zu sein. Das ist weniger bedeutsam, möglicherweise in den Naturwissenschaften. Das ist aber natürlich in den sogenannten politiknahen Bereichen oder in den Wissenschaften, die man Orientierungswissenschaften nennen könnte, besonders dramatisch. Und ich glaube, darunter leidet der Landstrich viel mehr, als sozusagen unter dem Verbleib des einen oder anderen Querkopfes, der bei einer Evaluierung vielleicht durchgefallen wäre.
Herr Steckler-Weithofer,
ja, ich denke, dass man die Rolle der Geisteswissenschaften gerade in diesen Ländern, die Rolle für eine bestimmte Art wissenschaftlich gestützter Zivilreligion, die Bindung der Bevölkerung an die Projekte der Gesellschaft und der Politik unterschätzt hat. Und dass deswegen ein wesentliches Problem der Identifikation mit den Projekten der Politik, der Gesellschaft in diesen Ländern die Folge ist, sodass die zentrale Frage ist, welche Rückwirkungen hat der Abbruch gerade der 40-Jährigen, der Lost Generation, für dieses Land? Und ich denke, das zeigt sich in der politischen Landschaft, in den Auseinanderbrechen zum Beispiel der Sozialdemokratie. Das ist eine der Folgen dieser Entwicklung. Man hat sie eigentlich wissen können. Ich habe 92 darauf schon hingewiesen, dass das die Folge sein wird. Eine Entsolidarisierung einer ganzen Gruppe von Leuten. Das haben wir als Folge. Es wird schwierig werden, diese Integration wieder zu leisten. Wir wissen, dass die Gründung der drei Länder, der Versuch, die Identifikation über die Länder Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, dass man das als Zivilreligion, um es mal so zu sagen, wieder auffangen wollte. Ob das ausreicht, ist eine große Frage. Ich bin zweifelhaft.
Wissen Sie, was ich glaube? Sie haben gesagt, dass man das wahrscheinlich unterschätzt hat. Ich mutmaße, dass man das nicht unterschätzt hat, sondern dass es vielfach wurscht war, ja, dass man es nicht ernst genommen hat. Denn, Matthias Midell, so ein Projekt Elitenaustausch hat man ja nicht alle Tage. Und in einer so konzentrierten Form in einem Land schon gar nicht. Also sollte man doch denken, das wird wissenschaftlich und statistisch auf das Feinste begleitet, damit man nachfolgenden Generationen diesen spektakulären Zeitraum wunderbar nach- und abbilden kann. Was findet ein Historiker, wenn er über Statistiken, nach Statistiken sucht hinsichtlich eines Elitenaustausches?
Ach, der Historiker ist ja immer geduldig, bis die Archive aufgehen und es dauert wegen der Personen- und Datenschutzrechte eine Weile. Ich bin auch froh, dass es jetzt das Hochschulforschungsinstitut in Wittenberg gibt, das ja sagen, den Prozess gewissermaßen beim Weiterlaufen analytisch begleitet. Ich bin aber erstaunt, wie viel Meinung und wie wenig Forschung es über diesen Zeitraum eigentlich gibt. Was ist wirklich passiert? Wie viele sind wirklich ausgetauscht worden? In welchen Feldern? Wir haben im Prinzip eine Sorte Literatur, die sehr früh in den 90er Jahren entstanden ist und die versucht hat, der Evaluierung ein analytisches Beiwerk zu geben. Da sind Disziplinen bewertet worden, Institutionen bewertet worden. Aber das war sehr stark getragen von der Idee, wir müssen der Evaluierung sozusagen Material an die Hand geben. Das ist nicht die beste Voraussetzung für Forschung sine ira et studio, wenn sie sich verknüpft mit sozialen Interessen oder wenn das Ergebnis mit sozialen Interessen verknüpft ist. Zweitens haben wir ein relativ geringes Interesse in den Hochschulen, die ja komischerweise alle in den letzten Jahren Jubiläen hatten oder dieses Jahr haben. Wenn wir von Greifswald über Halle, Berlin, nächstes Jahr, Jena schauen, ein sehr geringes Interesse an der Zeitspanne 1989 bis 1993. Ja, also es gibt so eine Art Zeitsprung, wie war es vorher? wobei auch die Forschung über das DDR-Wissenschaftssystem nicht besonders ausgeprägt ist. Und dann, wie ist es danach? Und dann ist man relativ schnell in aktuellen Debatten, wie soll es in Zukunft sein? Ich glaube, dass wir jetzt langsam die Möglichkeit haben, auch dort, wo die Archive aus Personenschutzgründen noch nicht offen sind, uns über diese Phase zu verständigen. Und ich wäre zunächst interessiert an den Ideen, die in dieser Zeit geboren worden sind. Denn sagen die Leute haben eine enorme Kreativität entwickelt. Und zwar jetzt nicht nur die Ostdeutschen, sondern in diesen Gründungskommissionen sind Pläne gemacht worden. Die kann man wahrscheinlich heute alle noch als Drittmittelanträge wieder benutzen. Also das scheint mir eine Aufgabe zu sein, die resultieren würde in sozusagen einer Konstruktion von Tradition, die keine Kontinuität meint, aber die meint, da ist etwas Interessantes passiert, da lag etwas Interessantes davor, dann können wir wahrscheinlich auch mal darüber reden, ob wir die Erben von dem sein wollen, was da passiert ist.
Herr Schluchter?
Ich möchte gerne ein bisschen Wasser in den nostalgischen Wein schütten. Ich glaube, dass das Zusammenwachsen der Wissenschafts- und Hochschulsysteme im Einigungsprozess mit einer der besten war im Vergleich zu anderen Bereichen. Und es ist falsch zu sagen, der Elitenaustausch sei nur einseitig gewesen. Es gibt seit längerer Zeit auch die Gegenbewegung. Es kommen Leute aus dem Osten in den Westen. Dass es bei den Studierenden leider nicht so gut ist, das gebe ich zu. Das wäre vernünftig, wenn viele westdeutsche Studenten nach Ostdeutschland kämen, weil die Studienbedingungen viel besser sind als in den westlichen Universitäten.
Die Wohnungen sind auch preiswerter, Herr Schluchter. Die kommen schon.
Die Betreuungsrelationen sind gar nicht vergleichbar mit dem, was wir im Westen haben. Aber sie hocken lieber in diesen überfüllten Hörsälen, statt das nach Leipzig zu gehen oder nach Dresden zu gehen. Und das ist ein ganz großes Problem. Da hat sich in den Köpfen der jüngeren Generation etwas festgesetzt, von dem ich hoffte, dass es verfliegen würde. Aber das Zusammenwachsen des Wissenschaftssystems halte ich für relativ gut gelungen. Für relativ gut gelungen. Das heißt nicht, dass es nicht diese wahnsinnigen Schicksale gab, nicht die für einzelne Personen. Ich habe gerade, das muss ich an der Stelle sagen, das neue Buch von der Monika Maron gelesen über den Bitterfelder Bogen. Und sie bringt in diesem Buch einen sehr wichtigen Gedanken. Sie sagt, die Ostdeutschen sehen eigentlich immer nur das Negative. Sie sehen nicht, wie viele interessante und wichtige Projekte in der Zeit entstanden sind, die teilweise auch erfolgreich geworden sind. Siehe Bitterfeld, nicht? Wo es heute ganz anders aussieht, als es zu DDR-Zeiten aussah. Also sie sagt, warum stellen wir diese Seite des Einigungsprozesses nicht stärker in den Mittelpunkt? Was die Ostdeutschen wirklich geleistet haben, auch persönlich geleistet haben. Ich meine, kein Westdeutscher musste diesen Umbruch über sich ergehen lassen, wie das für die Ostdeutschen generell gilt. Und das ist eine für jemand, der in der DDR groß geworden ist, doch interessante Beobachtung, dass eigentlich die Tendenz generell ist, lieber das Negative in den Vordergrund zu stellen als das Positive. Es gibt das Negative zweifellos.
Aber Herr Schluchter, es geht doch gar nicht in der Debatte darum, ob man das hätte alles viel besser machen können. Das ist eine Frage, wie man die Vergangenheit beschreiben kann. Eine Möglichkeit sind einfach die Fakten noch einmal klar zu machen. Und die Fakten sind so, dass natürlich 89 vor dem Mauerfall gab es ja im Westen eine große Debatte, was die Frage der Menschen, die vom Osten in den Westen wollen. Man hat diskutiert, man muss diesen Zuzug stoppen. Da muss was geschehen. Man will die Menschen in Ostdeutschland halten. Was ist passiert in den letzten 20 Jahren? Es sind natürlich sehr, sehr viele Menschen in den Westen gegangen. Warum haben wir am Anfang über die Exzellenzinitiative diskutiert? Nicht deswegen, weil uns die Universitäten als solche interessieren, sondern wenn die ostdeutschen Universitäten, was jetzt passieren wird, Zulieferer für westdeutsche Hochtechnologie und Weiterbildung wird, werden wir weiterhin den Abzug der höchstqualifizierten Menschen nach dem Westen haben. Und das wurde verbrämt durch ein Exzellenzspiel, aber in Wirklichkeit strategisch entschieden. Und darum geht es, um die Frage, machen wir hier zukunftsgerichtete Infrastrukturpolitik Oder lassen wir Dinge geschehen dieser Art? Es geht überhaupt nicht darum, im Nachhinein die Vergangenheit verändern zu wollen. Da sind wir völlig einer Meinung.
Man muss die Leute ziehen lassen, Herr Schlegler-Weithofer, aber ja, Reisefreiheit.
Man braucht die entsprechenden Incentives.
Wir können gleich über diese Perspektive noch reden. Vorher bin ich sehr, sehr dankbar, dass Herr Schluchter gesagt hat, dass es ja im Prinzip sehr, sehr toll ist, was passiert ist, dass Unglaubliches geleistet wurde. Und das halten wir fest. Das deckt sich ungefähr mit der offiziellen Geschichtsschreibung. Und dann stelle ich mir aber jemanden vor, Herr Midell, der Student ist und der im Familienkreis nicht wenige Leute hat, wo er sagt, bei denen ist das aber gar nicht toll gelaufen. Und diese Diskrepanz zwischen einer offiziellen Darstellung und dem privaten Erzählten, der privaten erzählten Geschichte, inwieweit ist das ein Problem für künftige Eliten immerhin?
Also mein Problem mit der Aussage von Herrn Schluchter ist ja, dass ich ihr vollkommen zustimme. Ich würde nur gern wissen, an wen sie sich adressiert. Wer soll diese Geschichte erzählen? Sie können nicht gleichzeitig Eliten austauschen, sozusagen deren Autorität in der Gesellschaft brechen und ihnen dann eine Sprechrolle verordnen, die mit einem Text, der völlig sagen zutreffend ist, den sie aber nicht glaubwürdig ausüben können in dieser Gesellschaft, weil ihre eigene Biografie eine gebrochene ist. Weil es nicht glaubwürdig ist, wenn sie sagen, es ist alles toll gelaufen, nur habe ich leider aufgehört, diese Tätigkeit auszuüben, die mir Spaß gemacht hat. Also das ist das strukturelle Problem und das spiegelt sich dann natürlich für die nächste Generation so wider, dass sie in der Universität zum Teil konfrontiert sind mit einer zutreffenden Geschichte, dass vieles erfolgreich gelaufen ist seit 1990, dass die Infrastruktur besser geworden ist, die materielle Lage besser geworden ist für ganz viele, wahrscheinlich auch für das Elternhaus, dass sie das aber von Sprechern zu hören bekommen, denen sie sagen, also bitte, ihr habt doch diese Projekte gar nicht gemacht, ihr seid in sie hineingekommen nach 1993, während sie zu Hause mit Eltern konfrontiert sind, die sie fragen, sag mal, was habt ihr damals eigentlich gemacht und wieso seid ihr da jetzt nicht mehr dabei? Also genau diese Spannung, sie kriegen nicht kompletten Elitenaustausch und sozusagen kontinuierliche Erfolgsstory zusammen. Das geht nicht auf. Und daran laboriert das Land ein bisschen, glaube ich. Und das wird auch erst dann funktionieren, wenn Ihre These sozusagen von der Durchmischung der Eliten, die da folgen soll, wenn die irgendwie statistisch greifbar ist. Ich sehe im Moment eine stärkere Verwestlichung in der folgenden Generation, weil in den Bereichen, in denen nicht abgewickelt worden ist, sagen die Generation derer, die geblieben sind, der Ostdeutschen, die geblieben sind, die geht in Rente. Mhm. Und bei der Neuberufung ist prozentual sagen der Anteil derer, die von woanders kommen, das ist ja gar nicht mehr nur Westen, sagen größer, sodass sich das Problem zunächst einfach weiter zuspitzt. Und die einzige Chance, die ich sehe, ist, dass die Universitäten sich nicht auf sich selbst beschränken, weil sie intern genau das beschriebene Dilemma haben, sondern dass sie mit den Wissenschaftskulturen, die sich um die Universität herum entwickeln, kommunizieren müssen. Da hat die Universität aber offenkundig massive Berührungsängste.
Das sollten die Wissenschaftler untereinander tun, denn mit der Politik haben sie sowieso zu tun, Herr Pasternak. Und das ist ja so eine andere Merkwürdigkeit, dass eine überpolitisierte DDR-Hochschule mithilfe massiver politischer Einflussnahme entpolitisiert wurde. Das glaubwürdig zu vermitteln, warum das eine schlecht, das andere aber hingegen total gut war und sogar in Richtung Autonomie führen kann, das ist eine intellektuelle Höchstleistung, oder?
Ja, na, vor allem führt sie dazu, dass diese Entpolitisierung nun als wesentlicher Markenkern gelebt wird. Und das betrifft dann zum Beispiel diese Frage, wie strategisch, Herr Midell hat das vorhin angesprochen, wie strategisch stellen sich eigentlich diese Universitäten auf und was trauen sie sich selbst an Strategiefähigkeit zu, um etwa in einer bestimmten Sorte von Wettbewerb erfolgreich zu sein. Also ich war in der Jury für das Programm Exzellente Lehre von der Kultusministerkonferenz im Stifterverband veranstaltet. Und dort hätte man ja nur denken können, wie Herr Schluchter vorhin sagte, dass dort die ostdeutschen Hochschulen mit besonders guten Konzepten zur kreativen und innovativen Lehre aufgrund ihrer besonderen Lehrerfahrung und der Betonung dieses Aspektes von wissenschaftlicher Arbeit dort also punkten könnten, aber sie sind vollständig abgeschmiert. Eine Universität hat sich gerade so in den Kreis der Preisträger retten können. Aber die ostdeutschen Hochschulen hätten in diesem Wettbewerb eigentlich nun endlich mal überdurchschnittlich abschneiden müssen. Aber auch das ist wieder nicht gelungen. Und zwar, ich darf hier natürlich keine Einzelheiten erzählen, aber man kann ja generalisierend sagen, die Konzepte waren zusammengeschustert. Die waren nicht strategisch klug vorbereitet von den Autoren an den einzelnen Universitäten und Fachhochschulen, sondern die waren offensichtlich in Windeseile zusammengeschustert, in der Annahme wohl, da ist ein Wettbewerb, die wissen nicht, wohin mit dem Geld, dann schicken wir mal einen Brief hin und da brauchen wir uns wahrscheinlich keine Mühe geben. Also funktioniert das natürlich nicht.
Wenn ich da widersprechen darf, also da ist schon ein strategisches Moment drin, nämlich die Negativbewertung zur Lehruniversität abzusteigen. Mhm. In den ostdeutschen Universitäten wird es so diskutiert, wir haben bei der Exzellenzinitiative nicht glänzend abgeschnitten. Also müssen wir uns anstrengen, im Forschungsranking nach oben zu steigen. Die Geschichte mit der Lehre bringt uns sozusagen auf das alte Image, wir hätten die DDR-Eierschalen immer noch nicht verloren. Das ist eine ziemlich absurde Haltung, aber ich will sagen, es ist nicht nur Nachlässigkeit. Da steckt eine strategische Orientierung an einem Leitbild von Forschungsuniversität dahinter, das versucht, so weit wie möglich die Wurzeln zu einer guten Lehrkultur zu kappen. Und das ist das, was wir mit sozusagen dem Elitenaustausch uns faktisch eingehandelt haben. Das waren ja zum größten Teil Leute, die auf die Stellen gekommen sind, die schon relativ lange gewartet hatten in einem nicht lehrenden Status, dass sie über Forschungsanstrengungen auf eine Professur kommen. Ich verallgemeinere jetzt. Was heißt, dass sie in der Regel exzellent in der Forschung waren, aber relativ wenig Erfahrung mit Lehre hatten. Und der Effekt ist, dass das Interesse dann sagen, im höheren Alter auch nur bei einigen kommt. Das sagen, insofern sind das alles erklärbare Effekte dessen, was Anfang der 90er Jahre passiert ist.
Wolfgang Schluchter.
Aber das ist doch die Folge der Tatsache, dass wir wissenschaftliche Qualität in diesem jetzt einheitlichen System mit inneren Differenzen im Wesentlichen über sogenannte Forschungsleistungen messen. Und nicht über andere Aufgaben, die auch zu erfüllen sind. Und es gehört auch zu den falschen Akzentsetzungen in diesem ganzen Prozess, dass man nur immer diese sogenannten Forschungsleistungen nimmt und die auch noch quantifiziert und prüft unter dem Gesichtspunkt, ob sie in bestimmten Zeitschriften erschienen sind und ob da so häufig zitiert worden ist. Am besten schreiben Sie einen ganz blödsinnigen Artikel, der wird 20 Mal zitiert, dann haben Sie eine hervorragende Bewertung durch Externe. Also es ist doch das Problem der Eindimensionalität der Bewertung wissenschaftlicher Qualifikation, der sich hier niederschlägt. Und das Zweite, was ich sagen will, nun vergleichen Sie doch mal dieses System mit anderen Systemen in der Welt. Glauben Sie, in Amerika gäbe es im Durchschnitt Universitäten, wie wir sie in Ostdeutschland haben? Es gibt ein paar sehr gute Universitäten dort, nicht? Also vielleicht auf die 5000 Einrichtungen, die es in Amerika gibt und die sich irgendwie Universität oder Hochschule nennen, gibt es vielleicht 200, von denen man sagen kann, die sind wirklich gut. Aber der Rest hat doch mit wissenschaftlicher Qualifikation, Exzellenz überhaupt nichts zu tun. Und das ist in jedem System so. Es wird in jedem System eine solche Schichtung geben müssen von mehr oder weniger exzellenten Forschungsuniversitäten auf der einen Seite und anderen Universitäten, die auch Forschung treiben, aber die auch die Lehre in den Mittelpunkt stellen. Und insofern sind wir auf dem Weg in ein System, das möglicherweise auch diese Differenzierung zulässt.
Inwieweit war denn eigentlich dieser gesamte Prozess dieses Elitenaustausches, der Reform hin und der Reform zurück und doppelter Tulip nach vorne wieder reformiert, inwieweit ist das nicht auch ein glänzend funktionierender Disziplinierungsapparat, mit dem Politik letztendlich da die Universitäten, die Wissenschaftler, die Intellektuellen dahin bringt, alles zu tun, anwendungsorientiert, was der Wirtschaftsstandort, der krankende Deutschland braucht.
Aber dieser Bologna-Prozess ist ja gar keine deutsche Erfindung. Das ist ja eine europäische Erfindung. Nicht, dass die Vorstellung war, wir schaffen einen europäischen Hochschulraum und stellen deshalb um und schaffen alles ab, was wir... Der Westen hat seine wunderbaren Diplome, Ingenieurdiplome zur Disposition gestellt. Alle Leute sagen, ein Ingenieurdiplom aus Deutschland ist eine hervorragende Qualifikation.
Die Frage, Herr Schluchter, war, ob diese Disziplinierung, ob das in den Köpfen angekommen ist, und zwar gesamtdeutsch.
Die Disziplinierung über Bologna?
Nein, die Disziplinierung nach 1990 durch den Elitenaustausch.
Also, ich meine, 1990 hat, ich sage, 1990 hat sehr positive Folgen gehabt. Eine davon ist zum Beispiel, obgleich man das vielleicht nicht positiv werden muss, dass auch die westdeutschen Einrichtungen endlich evaluiert wurden als Konsequenz der Evaluation der ostdeutschen Universitäten. Das ist eine ganz wichtige Konsequenz, das war in Westdeutschland nicht üblich vorher. Der Wissenschaftsrat hat diese Aufgabe übernommen. Das Zweite, was ich sagen will, und das ist eher eine negative Seite des Umbauprozesses, die Vorstellung, dass die Universitäten starke Leitungen brauchen, dass die Senate möglichst wenig mitzusprechen haben, dass wir Rektoren und Rektoratskollegien brauchen, die sozusagen durchgreifen können. Das ist ein nicht ganz erfreuliches Erbe auch der Umbruchszeit. Denn in der Phase, in der hier dieser Umbruch stattfand, hatten wir enorm starke Rektorate und enorm starke Ministerien, die in die Entwicklung der Universitäten hineingewirkt haben. Und diese autoritäre Verformung der alten deutschen Universitätsverfassung, so nenne ich das, ist nicht zuletzt auch ein Erbe des Umbauprozesses.
Aber das Problem ist doch folgendes. Wir können, und insoweit können wir die Situation vergleichen, wir können natürlich auf Effizienz setzen, indem wir denken, Kontrolle ist besser als Vertrauen, dass wir dabei die einzelnen Wissenschaftler, aber auch die Bürger entautonomisieren, dass also die Autonomie in Frage steht. Das kann man sehen, das ist ja das Problem des Bologna-Prozesses. Die Internationalisierung ist gar nicht das Problem, sondern die Verschulung, sagen die Studenten, haben völlig recht. Und genau dasselbe Problem haben wir ja auf dem Tisch, was die 20 Jahre des Umbaus der Institutionen in der ehemaligen DDR und in den jetzigen neuen Bundesländern ein Problem gebracht hat. Wenn die Mitarbeiter, die dann da sind, sich nicht identifizieren mit einem gemeinschaftlichen Projekt, wenn sie nicht autonom arbeiten, dann nützen alle Institutionen überhaupt nichts. Und das ist die Lehre, die wir ziehen müssen. Und genau das ist natürlich zukunftsgerichtet von der Schule bis zur Universität und weit darüber hinaus. Und ich glaube, das ist das Problem.
Herr Pasternak, was haben Sie für einen Eindruck? Wir haben darüber geredet, wie dieser Vereinigungsprozess notwendige Reformen verhindert hat. Vom jetzigen Punkt aus betrachtet, glauben Sie, dass Wissenschaftler, Hochschulpolitiker eine angemessene Ahnung davon haben, wie die deutsche Landschaft aussehen wird 2015, 2020 und schon jetzt vorbauen, die entsprechenden Konsequenzen ziehen. Sehen Sie da was?
Das haben die nicht, glaube ich. Und ich weiß auch nicht, ob es gut wäre, wenn sie es hätten.
Wären Sie dann ganz traurig?
Also es war ja so, es gab sozusagen 1990 gab es eine Wissenschaftskrise in Ostdeutschland, es gab eine Wissenschaftskrise in Westdeutschland und die sind dann beide erfolgreich vereinigt worden. Und die Frage ist jetzt, diese vereinigte Wissenschafts- und Hochschulkrise, die wir jetzt also sozusagen in verschiedenen Stufen, und die Bologna-Geschichte ist sozusagen die neueste Drehung in dieser Spirale, was wir da jetzt also für neue Entwicklungen in den nächsten Jahren hinbekommen. Es wird häufig nach einem strategischen Plan, das war ja hier in Sachsen bei allen Kürzungsrunden und so weiter, war das immer die Frage, wir brauchen einen strategischen Plan, und der Wissenschaftsminister wurde beschimpft, weil er diesen strategischen Plan nicht hat. Und dann hat der Wissenschaftsminister Hans-Joachim Meyer damals immer gesagt, seid mal froh, dass ich keinen strategischen Plan habe, denn wenn ich den hätte, müsste der Finanzminister den ja mitzeichnen. Und dann wäre das ein anderer strategischer Plan, als ihr euch den vorstellt. Und deshalb habe ich auch keinen strategischen Plan, weil ich nicht so doof bin. Und das dringt natürlich immer nur zum Teil durch. Aber für Ostdeutschland wird dies genau der Punkt werden. In Bezug auf die, auch für Sachsen, auf die Hochschulentwicklung. Die Hochschulen werden in einer Situation, in der die Studienanfänger auf 40% zurückgehen, dauerhaft, und zwar dann auch in Westdeutschland, sodass man von
die
da
Geburten gar keine... schwachen Jahrgänge.
Genau. Und dann auch in Westdeutschland, sodass von dort in einigen Jahren auch nichts mehr überlaufen kann, was hier die Studienplätze füllt. Und bei einer gleichzeitigen Reduzierung des beispielsweise sächsischen Landeshaushaltes um 40% bis 2019, aus ganz verschiedenen Gründen, nicht nur, weil der Solidarpakt ausläuft, sondern aus vielen anderen Gründen auch, was man sich noch gar nicht also vergegenwärtigt hat, was das eigentlich bedeutet, wenn man in einem Haushalt, der zu 80% durch gesetzliche Verpflichtungen gebunden ist, wenn da plötzlich 40% Minus drin ist. Und in dieser Situation müssen die Hochschulen sich Gedanken machen, wie sie ihre Unentbehrlichkeit für die Region, in der sie sitzen, ja, nicht die Unentbehrlichkeit für die Galaxie. Also manche tun ja immer so, als ob sie ihre Bedeutung sozusagen nur in galaktischen Dimensionen zu erfassen sei, und deshalb sei die regionale Wirksamwerdung also etwas, womit man sich nicht die Hände schmutzig macht. Es geht aber gerade darum, dass die Hochschulen regional wirksam werden müssen, weil nur die Hochschulen in der Lage sind, ihre Region an überregionale Kontaktschleifen des Wissens anzubinden. Das kann sonst niemand anders, jedenfalls nicht in der fachlichen Breite, wie das die Hochschulen können. Und das müssen die Hochschulen sehr viel stärker plausibilisieren, um ihre Unentbehrlichkeit auch in dieser verschärften Situation, die sich in den nächsten Jahren einstellen wird, nachzuweisen.
Und wenn dann Herr Midell keiner mehr Geld hat und alle ganz pragmatisch werden müssen, dann wäre es ja ganz verrückt, wenn dann die erste Wissenschaftskultur angewiesen wäre auf Vertreter der zweiten Wissenschaftskultur, die mittlerweile vorzüglich gehende Beratungsfirmen haben und aus dieser Klemme heraushelfen können. Da wäre dann sozusagen die unideologische Vereinigung dessen, was leider getrennt wurde.
Also dazu muss sich diese zweite Wissenschaftskultur sicher noch ein gutes Stück entwickeln. Ich glaube, dass die ostdeutschen Universitäten, wenn man ihre Defizite versucht zu analysieren, vor allen Dingen den Speckgürtel etwas schmaler haben, der um Hochschulen herum ist. Also alle die, die nicht fest angestellt sind, aber am Betrieb der Hochschule beteiligt sind, da ist häufig nur von Ausgründungen die Rede, da muss aber auch natürlich von den Privatdozenten die Rede sein, von den Honorarprofessoren, also von all den gesellschaftlichen Gruppen, die nicht akademisch angestellt, aber akademisch tätig sind. Das ist das eine. Nur dann sehe ich die Einlösung dieser Leuchtturmfunktion, sagen Hochschulen ziehen die regionale Entwicklung hoch. Eine zweite Dimension, glaube ich, ist die transnationale. Ich will nicht ins Galaktische ausweichen, aber Sachsen ist ein altes Bildungsexportland. Sachsen hat immer mehr ausgebildet als seine eigene Bevölkerung. Die Tatsache, dass wir in dieser völlig absurden zentral-föderalistischen Ressourcenzuweisung darauf reduziert sind, sagen nur noch Landeskinder quasi auszubilden, statistisch, wir dürfen die austauschen gegen andere Landeskinder, ist natürlich vollkommen absurd, und das wird sich nur klären lassen, wenn Studiengebühren eingeführt werden, weil dann Verrechnungseinheiten zur Befreiung sozusagen von der Steuerung der Ressourcenflüsse durch den Staat stattfinden. Ich sage das im Wissen darum, dass Studiengebühren eine hochproblematische Geschichte sind. Aber wir werden in die Internationalisierung von Bildungsexport auch nur kommen, wenn wir mit der Frage von Studiengebühren gelassen umgehen. Und wenn wir sehen, was heute amerikanische, also führende amerikanische Universitäten tun, ist nicht mehr den Professor, den Spezialisten für das fehlende Fachgebiet suchen, sondern die Kooperation mit einer Hochschule, die in diesem Fachgebiet führend ist, um ihre Studenten dorthin zu lenken. Das ist etwas, was wir entwickeln müssen. Und letzter Punkt sozusagen, dafür müssen wir uns offenkundig eine gewisse mentale Freiheit nehmen von der sehr kurzatmigen Wettbewerbshektik. Wenn wir jedes Jahr 4 Bewerbungen in irgendeinem Wettbewerb schreiben wollen, wo jemand anders die Maßstäbe setzt dafür, wie wir uns entwickeln sollen, dann wird es vermutlich nichts. Und vielleicht ist die Tatsache, dass Ostdeutschland in der Exzellenzinitiative nicht besonders erfolgreich war, ganz am Ende, ich habe bei Soziologen gelernt, dass es sowas wie unintended consequences gibt, ein Vorteil, während andere Hochschulen sich zu Tode siegen werden mit der Verspätigung ihrer Gewinne aus den frühen 2000er Jahren.
Wir haben gesprochen über den Umgang der Gesellschaft mit Intellektuellen, über Wissenschaftler nach der Wende mit einem weiten Blick voraus. Herzlichen Dank, Matthias Midell, Professor am Institut für Kulturwissenschaft Wirtschaftswissenschaft der Uni Leipzig, Wolfgang Schluchter, Soziologe an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. Vielen Dank, Per Pasternak, Forschungsdirektor am Institut für Hochschulforschung der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Ich wünsche Ihnen noch viel Material für weitergehende Forschungen und Dank an den Hausherr und Gastgeber Pirmin Steckler, Weidhofer Präsident der Sächsischen Akademie der Wissenschaften. Wir waren hier in Leipzig in der Tauchnitzstraße sehr gern zu Gast mit Figaro, mit dem Kulturradio des Mitteldeutschen Rundfunks, mit diesem Mitteldeutschen Forum. Mein Name ist Thomas Billig. Danke herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Danke. Applaus